Ich will erst mal beten. Herr, ich bete, dass die Worte, die ich spreche, dass sie auf fruchtbaren Boden fallen in die Herzen der Zuhörer und dass Veränderung passiert. Wir machen hier das nicht, um uns zu beschäftigen, sondern weil dein Wort wirksam ist und Dinge bewegt. Dein Wort ist wie ein Feuer. Und ich bete, Herr, dass das heute wirklich Veränderung bewirkt im Denken und dass das Ganze Frucht bringt. Und hilf mir, die richtigen Worte zu finden, dass diese Botschaft rüberkommt. Amen. Ich will euch heute die Geschichte des Volkes Israel mal aus der Perspektive eines Gleichnisses erzählen. Also das heißt, ich ziehe einen Vergleich zwischen der Geschichte von Israel mit unserem Christenleben, unserem Weg als Christen, die wiedergeboren werden und dann hineinkommen in das Leben eines reifen Christen. Ich ziehe da an verschiedenen Stellen Parallelen und ich versuche euch das möglichst deutlich zu machen, wo ich jetzt bei Israel bin und wo ich unserem Leben bin, unserem Christenleben. Das Volk Israel war in der Sklaverei in Ägypten. Und nach 400 Jahren sagte Gott, jetzt reicht's, jetzt hole ich euch da raus und hat dafür gesorgt, dass der Pharao sie gehen ließ. Die letzte Handlung, die sie in Ägypten gemacht haben, war, dass sie das Passahmahl gefeiert haben. Da wurde es sozusagen eingesetzt. Danach ging das Volk aus Ägypten raus bewegte sich in Richtung gelobtes Land. Sie wären da nach ungefähr 6 bis 8 Wochen angekommen, sind sie auch tatsächlich. Sie standen also nach, ich sag mal, 8 Wochen, standen sie am Jordan, da wo der Josua gestanden hat. Ja. An derselben Stelle standen sie und dann kam irgendjemand auf die Idee, wir schicken da mal ein paar Spione rüber, gucken mal, wie das da drüben so ist. Und die Spione kamen mit der Nachricht zurück, uneinnehmbar, schaffen wir nicht, keine Chance. Außer 2, Josua und Kaleb, haben gesagt, nee, das kriegen wir schon hin, denn wir haben ja Gott auf unserer Seite. So, okay. Aber das Volk hat dann gesagt, nee, das ist uns zu heiß und so und wir glauben auch nicht, dass Gott wirklich mit uns ist und so weiter. Gott hat als Strafe sozusagen, oder weil er mit dem Volk so nichts anfangen konnte, der konnte sie in diesem unreifen, unmündigen Stadium nicht hineinlassen, oder in diesem Zustand von Unreife konnte er sie nicht in das gelobte Land hineinlassen, weil die hätten da nichts auf die Beine gekriegt. Und deswegen hat er gesagt, okay, ihr müsst jetzt in der Wüste Runden drehen. Und dann musste das Volk Israel, diese Generation, komplett sterben. Und das dauerte eine Weile, 40 Jahre lang. Diese Generation wurde in der Wüste allerdings nicht ganz allein gelassen, sondern Gott ernährte sie täglich mit Manna. Und die haben sich dann gewöhnt. Manna ist okay. Ja. Manchmal haben sie ein bisschen gemeckert, dann hat es auch mal Wachteln gegeben. Aber im Prinzip gab es jeden Tag Manna. So, und ich habe jetzt gehört, heute hat es im Schwarzwald geschneit. Und bei uns, in unserem kleinen Innenhof, da hat es Manna geregnet. Und ich hab jetzt hier ein bisschen davon mitgebracht und ich wollte mal den Kindern unter 10 Jahren, ihr dürft jetzt mal nach vorne kommen und ihr dürft euch ein bisschen Manna holen. Die Bibel sagt, dass es nach Honig schmeckt. Ich brauche jetzt mal einen Testesser hier. Kann mal jemand von den Kindern unter 10 Jahren, kann mal einer kommen und mir mal sagen, wie das hier schmeckt? Gut, wenn die unter 10 sich nicht trauen, dann nehmen wir auch über 10. Hey Gloria, wo bist du? Gloria. Mauto. Ja echt, sonst sind die so rotzfrech, ja? Jetzt trauen sie sich nicht. Jawohl. Komm mal her, Mauto. Probier mal.
Und dann sag denen mal, ob das schmeckt.
Wonach schmeckt das?
Gloria.
Nach Popcorn.
Nach Popcorn. Okay. Was hast du im Auto?
Nach Honig.
Nach Honig. Es schmeckt süß, ja? Okay. Gut. So schmeckt Manna. Ey, wie wäre das? Pass auf, wie wäre das, wenn ihr jetzt jeden Tag Manna kriegen würdet? Jeden Tag. Morgens, mittags, abends. 3 Mahlzeiten am Tag. Wie findet ihr das?
Jeden Sonntag. Jeden Tag. Immer, immer. Weihnachten. Geburtstag. Immer Manna. Morgens, mittags, abends.
Mhm. Nicht so toll, ha?
Ja.
Daheim gibt's was Besseres, oder? Okay, vielen Dank. Ihr könnt euch wieder setzen. Also, jeden Tag Manna. Ich glaube, dass... Ja, also ihr, die anderen Kinder, die sich nicht getraut haben, ihr dürft nachher auch Manna probieren. Ne? Okay. Gott hatte dem Volk ein Land versprochen, hat es beschrieben. Ja, und wir lesen mal eben den Vers 5. Mose 6,3. Also Mose erzählt denen, was er von Gott empfangen hat, wie das im Land aussehen würde. Ja? Hört also gut zu, ihr Israeliten, und richtet euch danach. Denn dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet in einem Land wohnen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt und dort zu einem großen Volk heranwachsen. Das hat euch der Herr, der Gott eurer Vorfahren, versprochen. Das war das Versprechen, mit dem sie gestartet sind. Und das haben sie aber in Zweifel gezogen. Ihr kennt das, wenn da Versprechungen sind, die sind zu gut, um wahr zu sein, das ruft gleich Zweifler auf den Plan. Und die gab es dann auch. Die sagen, wo ist denn das verheißene Land, in dem es angeblich Milch und Honig im Überfluss gibt? Oh, bin ich zu weit? Oh, danke. Wo sind die Felder und die Weinberge, die wir bekommen sollten? Du willst Leute wohl für dumm verkaufen? Nee, wir kommen nicht mit. Wir kommen nicht. Also, diese Leute waren geistlich unreif. Die haben Gott nicht geglaubt. Und die mussten erst sterben, bevor Gott das Volk in das Land eintreten lassen konnte. Die ganze Generation musste sterben, weil sie nicht fähig waren, ihre Sklavenmentalität abzulegen. Die Vorstellung, dass sie selber die Riesen aus dem Land vertreiben müssten, hat ihnen derartig Angst gemacht, dass ihnen Milch und Honig egal waren. Es gab sogar Stimmen, die sagten, es ist besser, wir gehen zurück nach Ägypten und leben weiter als Sklaven. Diese Generation musste sterben. So, und jetzt komme ich zur ersten Parallele. Der alte Mensch muss sterben, damit wir das Königreich Gottes sehen und verstehen können. Der alte Mensch in uns, der kann das nicht verstehen. Der kann da drin auch nicht leben. Der kann damit nicht umgehen. Deswegen, diese Generation, wir setzen sie jetzt mal gleich mit dem alten Mensch, musste total sterben, bevor Gott sie in das gelobte Land hineinlassen konnte. Sie mussten von Neuem geboren werden. Das heißt, das ganze Volk, die alte Generation musste sterben und die haben Kinder gekriegt und es wurde eine ganze neue Generation geboren. So ist es auch mit uns. Wir müssen von Neuem geboren werden. Nikodemus kam nachts heimlich zu Jesus und sagt, ja, was muss ich denn tun, um das Reich Gottes zu sehen? Und er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es musste erst eine neue Geburt stattfinden. Ein Tod, der alte Mensch, musste sterben und es musste eine neue Geburt stattfinden. Und dann konnte Gott mit dieser neuen Generation etwas anfangen. Wir haben es vorhin in diesem Video gesehen, sie standen dann da vorm Jordan und diesem Zeitpunkt ist etwas vorausgegangen. Und zwar, sie mussten ihre Zelte abbrechen. Sie mussten sagen, okay, heute ist der letzte Tag in diesem Land und morgen wird das Leben anders sein. Sie mussten ihre Zelte komplett abbrechen und sie mussten natürlich vorher von Gott empfangen haben, wann sie das tun sollen. Das Timing und überhaupt, wie das Ganze funktionieren soll. Sie mussten Gottes Stimme hören, sie mussten ihm vertrauen, und dann darauf auch handeln. Sie mussten dann tatsächlich sich da aufstellen und sagen, so, jetzt wollen wir darüber. Und das verlangte eine gewisse Aktivität. Ja? So geht es uns auch. Wenn wir das gelobte Land sehen wollen, wenn wir das Königreich Gottes erleben wollen, dann müssen wir handeln, können wir nicht passiv bleiben. Dann können wir nicht einfach auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken. Josua hat gesagt, das wollte ich euch nochmal. Genau, um das Königreich Gottes zu sehen, muss der alte Mensch sterben. Das ist an der falschen Stelle, die Folie, aber trotzdem wichtig. Josua hat zu dem Volk gesagt, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Passt gut zu dem, was Thomas gesagt hat. Du musst eine gewisse, ich sag mal, Ausrichtung auf Gott haben. Du musst alte, schlechte Gewohnheiten ablegen, damit du in diese Wunder hineinkommen kannst. Das Volk brach seine Zelte ab und war bereit, den Fluss zu überqueren. Vor ihnen gingen die Priester mit der Bundeslade. Also, wir müssen darauf vorbereitet sein und damit rechnen, dass Gott etwas tun wird. Er möchte nicht, oder dass unser Leben als wiedergeborene Christen sollen wir nicht alleine leben. Wir sollen das in Kooperation mit Gott leben. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass er zu unserem Natürlichen etwas Übernatürliches hinzutut. Ich habe darüber neulich mal gepredigt, vor ein paar Wochen. Gott fügt deinem Natürlichen das Übernatürliche hinzu. So, und sie mussten durch das Wasser gehen, das haben wir in dem Video gesehen. Das steht für die Taufe. Die Taufe ist ein Symbol für Tod und Auferstehung in ein neues Leben hinein. Das Volk Israel musste durch diesen Tod hindurchgehen in ein neues Leben hinein. Ist das nicht ein fantastisches Symbol? Wenn es jemand gefällt, kann er Halleluja rufen. Dann sind sie auf der anderen Seite angekommen und als erstes hat Gott gesagt, jetzt müsst ihr euch erstmal beschneiden lassen, die Männer. Das hat in der Wüste ist da wohl, sind wohl die Sitten oder die Gebräuche so ein bisschen sag mal verlottert und da war keiner mehr beschnitten, das haben die einfach nicht mehr gemacht. Und Gott besteht jetzt darauf, das ist das Erste, was ihr jetzt macht. Interessant. Wofür steht denn die Beschneidung? Was ist das für ein Zeichen? Für den Bund. Hallo? Okay. Als erstes erinnert Gott sein Volk daran, hey, wir haben einen Bund. Ihr seid hier nicht alleine. Wir haben einen Bund. Das heißt, wenn ihr in den Krieg zieht, ziehe ich mit in den Krieg. Daran wurden sie erinnert. Interessant ist auch, wo das passierte. Und zwar an einem Ort, der hieß Gilgal. Und dieser Ort, ich muss den Vers lesen, damit man es versteht. Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Darum wird jener Ort Gilgal genannt bis zu diesem Tag. Also, Gilgal bedeutet abgewälzt oder weggerollt. An diesem Ort hat Gott ihre alte Identität genommen. Er hat ihnen diese Sklavenmentalität genommen, die Schande von Ägypten. Das war wie ein Stempel auf ihn. Das hat er ihnen an diesem Tag weggenommen. Und sie wurden freigesetzt, in das neue Land als Herrscher und Besitzer hineinzugehen. So, das passiert bei uns durch den neuen Bund auch. 4 Tage später feierten sie das Passafest. Also 4 Tage nach der Beschneidung feierten sie das Passafest. Und das ist jetzt mein Kernvers für diese ganze Predigt. Am nächsten Tag aßen sie zum ersten Mal etwas aus ihrem neuen Land. Brot, das ohne Sauerteig gebacken war und geröstetes Getreide. Und genau an diesem ersten Tag nach dem Passa, an dem sie etwas vom Ertrag des Landes gegessen hatten, blieb das Manna aus. Von nun an ernährten sich die Israeliten nicht mehr von Manna, sondern vom Ertrag des Landes Kanaan. Das ist der Zeitenwechsel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Gott möchte nicht, dass wir von Manna abhängig sind. Das macht er zwar, damit wir nicht umkommen, aber das ist nicht sein, das war ein Notbehelf in der Wüste. Es war einfach, ja, das war die Notlösung für diese Zeit. Aber es war nicht das Beste, was Gott hatte für sie. Jetzt aßen sie Früchte, die sie nicht angebaut hatten. Das Lamm für das Passafest haben sie bestimmt auch aus dem neuen Land genommen, wo sie jetzt lebten. Hat Gott bereitgestellt sozusagen, ja. Weil die hatten, weil ich glaube nicht, dass sie noch, also als sie durch den Jordan gezogen haben, dass sie da Vieh dabei hatten. Also, sie lebten jetzt in dem Land, wo Milch und Honig fließen. Das ist viel besser. Besser als jeden Tag Manna, oder? Aber damit ist auch was verbunden. Das Manna kommt jeden Tag. Du kannst total passiv sein und Gott wird dir Manna bringen. Ja? Wenn du aber in den Segen, in den Überfluss dieses neuen Landes hineinkommen willst, dann musst du aktiv werden. Jetzt musst du das Volk planen, sehen und auf dem Feld arbeiten. Das ist anstrengender als Manna, aber der Ertrag ist auch ein ganz anderer. Also wir wissen, dass bei bestimmten Gemüse, insbesondere Getreidearten, ist der Ertrag 30, 60, 100-fach von deiner Saat. Und jetzt die Übertragung auf uns. Viele Christen stecken in einem Manna-Gemütszustand fest. Sie empfangen das bisschen, was Gott für sie hat und meinen, das ist alles, was es gibt. Und haben noch nicht verstanden, dass Aktivität dazu führt, dass Vermehrung stattfindet. Und dass Gott uns nur dann überschwänglich segnen kann, wenn wir aus dem Manna rauskommen, hinein in ein aktives Leben. So, an dieser Stelle spreche ich jetzt mal eben zu den Jugendlichen, die noch zu Hause wohnen. Ein kleiner Einschub. Gibt es ja auch ein paar, ne? Die noch zu Hause wohnen. Olivia und Annika und weiß nicht wer, der ist Micha und so. Also, wenn du noch zu Hause wohnst, machst du dir vermutlich keine Sorgen, ob es heute was zu essen gibt. Oder? Gibt es bei euch jeden Tag was zu essen, Olivia? Öfter? Ja, okay. Und das ist kein Manna, gell? Das ist Premium-Manna. Wahrscheinlich Bio. Ja. Aber auch für euch Jugendliche kommt der Tag, wo dein Luxus-Manna aufhört. Irgendwann ziehst du daheim aus. Und dann musst du gucken, also da, die Eltern werden dich so lange begleiten, bis du, sag mal, irgendwas gelernt hast, ja, vielleicht studiert hast und anfängst, in deinem Job Geld zu verdienen. An dem Tag hört dann, wenn dein Geld, dein erstes Gehalt einkommt, also auf deinem Konto landet, dann hört das Manna von den Eltern auf. Vermute ich mal. Ne? Okay. Aber, pass mal auf. Heißt das, dass deine Eltern dich jetzt nicht mehr begleiten? Also wenn deine Eltern nicht ganz schräg drauf sind, dann gucken die weiterhin, ob es dir gut geht. Ob du es schaffst, selbstständig zu leben, ob du dein Leben auf die Reihe kriegst, ob das stabil läuft. Ja? Und wenn dann, und selbst wenn du in 20 Jahren in eine Notsituation reinkommst, werden deine Eltern immer noch da sein und sagen, okay, ey, ich kann dir helfen. So ist Gott auch. So ist Gott auch. Der sagt nicht, jetzt Manna vorbei, Arschtritt und jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Sondern im gelobten Land sind sie reingekommen, Manna hörte auf und Gott hat sie bestimmt darin erstmal gecoacht, wie man überhaupt Landbau macht. Haben sie ja vergessen. In der Wüste gab es keine Gärtnerei. Ja? Gott war da und er hat gesagt, ey, ich werde mit euch zusammen dieses Land erobern. Ich werde immer da sein, mit euch das tun. Nee, das müssen wir uns mal müssen wir uns mal klar machen, dass Gott uns nicht sagt, ey, ihr sollt das alleine machen. Seht zu, wie ihr klarkommt. Er ist immer da und begleitet uns darin. Also jedenfalls, von dem Tag an, als das Manna aufhörte, waren sie keine Almosenempfänger mehr. Gott verlangte von ihnen, dass sie eine neue Reife und Mündigkeit entwickeln. Dass sie nicht mehr total von ihm abhängig sind, sondern dass sie in diese neue Reife hineinkommen. Dass sie also anfangen, selber zu wirtschaften und einen Ertrag zu erwirtschaften. Gott entließ sie in eine neue Freiheit und verlangte von ihnen, dass sie keine Sklavenmentalität mehr haben, sondern Besitzermentalität, Eroberermentalität, Herrschermentalität. Das ist ein Zeitenwechsel. Sie waren jetzt nämlich Großgrundbesitzer. Und natürlich sollten sie das Land, das Gott ihnen gegeben hat, nicht brach liegen lassen, sondern sie sollten was damit anfangen. Und wie gesagt, in der Landwirtschaft ist die Vervältigung 30, 60, 100-facher Ertrag. Ich will noch mal kurz auf die Leute eingehen, die an das Manna gewohnt waren. 40 Jahre Manna. Und die waren irgendwie in einem Zustand von Apathie. Die haben ja nicht gesagt, wie lange geht dieser Stillstand hier noch? Wie lange sollen wir das noch aushalten? Ich will da raus, wir wollen was machen, Gott. Nee, die haben irgendwie sind die so in so einem etwas betäubten Lebensstil, haben die sich eingefunden. Manna heißt übrigens, was ist das? Wussten sie auch nicht so genau, hat sie auch nicht so interessiert. Es gibt heute Millionen Menschen, die so leben. Das Manna unserer Zeit heißt Internet, Medien, Junkfood. Keiner weiß so richtig, was das ist, aber ich fresse es mal in mich rein. Das ist satanisches Manna. Das ist das Manna vom Teufel. Millionen, Milliarden Menschen ernähren sich von satanischem Manna. Und die werden heutzutage sogar noch von Bürgergeld alimentiert, sodass sie sich gar nichts mehr machen müssen. Sie sind zu einem total apathischen, passiven Lebensstil, da reingeködert worden. Und da ist null Aktivität. Aber hier das Volk Josua und das Volk Israel waren jetzt von Almosenempfängern zu Partnern von Gott geworden. Übrigens Kanaan heißt in der Wortbedeutung Händler oder Kaufmann. Das Manna in der Wüste war Gottes, finanzielles Eingreifen in die Not des Volkes. Und hier ist jetzt wieder eine Parallele zum Christenleben. Viele Christen erleben, wenn sie neu im Glauben sind, sehr oft, also überdurchschnittlich oft, finanzielle Wunder. Das heißt, sie haben vielleicht Not und es geht ihnen finanziell nicht gut und dann kriegen sie irgendwoher Geld geschenkt oder es passieren irgendwelche Dinge, die erstaunlich sind, ja, wo man sagen könnte, da hat Gott seine Hand im Spiel gehabt. Und dann loben und preisen wir Gott dafür und sagen, Halleluja, Gott ist gut. Und da endet das dann schon. Da sagen wir, das ist alles, was wir Gott an finanziellem Eingreifen zutrauen. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Das ist Manna. Wenn ein Wunder passieren, die gerade eben so deine Not lindern, dann bist du im Manna-Bereich unterwegs. Gott hat aber was anderes für dich. In dem Moment, wo wir in unser persönliches gelobtes Land einziehen, hört dieses Manna auf. An seine Stelle, an die Stelle vom Manna, tritt der Segen Gottes. Der Segen, der auf unseren finanziellen, wirtschaftlichen Handlungen ist, ja, die wir in Kooperation mit Gott machen. Wer braucht noch Manna, wenn er einen großen Obstgarten hat, der voll mit Bäumen ist, die jedes Jahr überreichlichen Ertrag abwerfen? Da möchte Gott uns haben. Der möchte, dass wir Obstgärten besitzen. Das ist ein schönes Bild. Wenn du einen Obstgarten siehst, da musst du nicht viel tun, damit jedes Jahr neue Früchte davon zu ernten sind. Bitte? Und du kannst viel geben. Darum geht es eigentlich. Der Reichtum ist nicht dazu da, dass du ihn dir anhäufst, sondern dass du es weitergibst. Wenn du einen riesen Obstgarten hast, kannst du viel weitergeben. Manna lässt dich überleben, das gelobte Land lässt dich gedeihen. Da will Gott uns haben, im gelobten Land. Noch eine Analogie. Der Auftrag an das Volk war, das ganze Land einzunehmen, das er ihnen versprochen hatte. Aber sie kamen dem Auftrag nicht so richtig nach. Sie ließen sich von einem Stamm, die hießen Heviter, hinters Licht führen und vernichteten sie nicht, sondern die ließen sich in einen Bund mit ihnen hineintricksen. Und deswegen haben sie sie auch am Leben gelassen. Oder sie haben auch die Philister nicht ganz vertrieben aus dem Land. Und dieses Versäumnis, das hat Nachwirkungen bis heute. Wisst ihr, wo die Philister gewohnt haben? Das, was man heute den Gazastreifen nennt. Aber jetzt, wo ich eigentlich drauf hinaus will, nehmt mal diese Feinde, die im gelobten Land drin gelebt haben, als Symbol für Gedanken des Unglaubens bei uns. Gedanken des Unglaubens bei uns. Der Auftrag an Josua und das Volk war, diese Feinde komplett auszumerzen, den Bann zu vollstrecken. Das heißt, sie kommen alle zu töten, nichts übrig zu lassen. Keine Tiere, kein Lebewesen übrig zu lassen. Das heißt, den Bann vollstrecken. Das war eigentlich der Auftrag, an jedem Feind den Bann zu vollstrecken. Das ist nicht, weil Gott grausam ist, sondern es ist ein Symbol. Oder ich deute es jetzt heute mal als ein Symbol dafür, wie wir mit Gedanken des Unglaubens umgehen sollen. Wir arrangieren uns nicht mit denen. Wir bauen nicht unsere Theologie da drum herum. Heilung funktioniert heute nicht mehr, weil. Und dichten dann die Bibel um. Sondern wir merzen diese Gedanken des Unglaubens total aus. Und dann kommen wir in diese Reinheit hinein, die von der Thomas gesprochen hat. Gedanken des Unglaubens rausschmeißen, killen, wo du sie antriffst, schonungslos rausschmeißen und dein Denken erneuern, so wie die Bibel es uns vormacht. Und die Frage geht an uns, an jeden von uns. Ja? Haben wir all das Land eingenommen, das Gott uns gegeben hat? Alles, was er mir gegeben hat, habe ich das alles eingenommen? Also ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Also da gibt es noch einiges, was ich zu erobern habe. Wie sieht es bei dir aus? Hast du überhaupt angefangen, das Land zu erobern, was er dir gegeben hat? Oder bist du bequem geworden und hast dich daran gewöhnt, dass der Staat dir satanisches Manna gibt? Manche sagen, dass es heute in den heutigen Umständen schwer ist, irgendwas Neues auf die Beine zu stellen, meinetwegen Unternehmen zu gründen oder irgendwie wirtschaftlich tätig zu werden und sag mal, diesen Segen Gottes auf deinen Handlungen wirklich erfahren zu können. Dann gehst du davon aus, dass du das aus eigener Kraft machen sollst. Hat aber keiner gesagt. Wenn Gott mit dir ist, ist es egal, ob in dem Land Scheinriesen leben, die sowieso die Hosen voll vor dir haben. Also, ja. Gottes Segen ist nicht konjunkturabhängig. Gottes Segen hat nichts damit zu tun, was es für böse Pläne in der Welt gibt. Und wir lassen uns zu leicht von diesen sich auftürmenden, irgendwelchen drohenden Kulissen einschüchtern und verfallen in Passivität. Unser Auftrag in dieser Zeit, da gibt es öfter mal so Diskussionen drüber. Lohnt es sich überhaupt noch, was anzufangen? Setze ich noch Kinder in die Welt? Wie gehe ich damit um, dass ich weiß, wir leben am Ende des Zeitalters und es ist sowieso bald vorbei und so weiter? Da gibt es eine ganz, ganz eindeutige Antwort in der Bibel, wie wir damit umgehen sollen. Und zwar steht das in Lukas 19, auch in Matthäus 25, aber ich nehme jetzt mal Lukas 19. Und zwar erzählt Jesus dieses Gleichnis auf die Frage der Jünger hin, was sie denn tun sollen, wenn er nicht mehr da ist. Was sie in der Zeit tun sollen, sie wissen dann, dass er wiederkommen wird, aber was sollen wir in der Zeit tun? Und er gibt ihnen dieses Gleichnis. Er rief seine 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seid wirtschaftlich aktiv. Tut was. Vermehrt das Geld, was ihr habt. Macht damit was, bis ich wiederkomme. In der englischen King James steht hier Occupy until I come. Occupy heißt besetzen, einnehmen. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Das Land einnehmen, unsere Grenzen weiterstecken, zusätzliches Land erobern, nicht in dem bleiben, was wir bisher haben, sondern hinausgehen und erobern, Dinge einnehmen, sie dominieren, beherrschen. Das ist unsere Aufgabe. Und ich habe zum Schluss für mich ganz persönlich da was rausgezogen, als ich durch Josua durchgelesen habe und bin auf den Kaleb gestoßen. Der hat echt eine tolle Geschichte. Ja? Ich meine, der Josua natürlich auch, wie er da steht und das Volk da durch den Jordan führt, toll. Aber der Kaleb, der war ja mit Josua damals als Spion ausgesandt und hat ja auch wie Josua gesagt, ja, das schaffen wir, Gott ist mit uns. Und der hat dem Josua treu gedient. Der hat als Kämpfer das Land mit ihm erobert und war die ganze Zeit an seiner Seite. Und waren sie mit der Eroberung schon etwas weiter fortgeschritten. Und dann geht der Kaleb zum Josua und sagt, mir wurde mal ein Anteil versprochen. Den will ich jetzt haben. Und der sagt, siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und gib mir jetzt meinen Anteil. Das nehme ich für mich. Es ist, egal wie alt du bist, an der Zeit, das Land einzunehmen. Diese Manna-Mentalität rauszuwerfen aus unserem Kopf, aktiv zu werden und das Land einzunehmen. Amen.